Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Viele Milliarden Bakterien leben in uns und auf uns, in unserem Darm, in der Mundhöhle, auf unserer Haut. Und das ist gut für uns und unsere Gesundheit. Das zu wissen, hat unseren Blick aber auch verändert auf Bakterien. Aber auf der anderen Seite gibt es eben nicht nur die guten. Es gibt nach wie vor auch krankmachende Bakterien. Gegen die helfen zum Glück Antibiotika. Aber Antibiotika machen eben keinen Unterschied zwischen guten und gefährlichen Bakterien. So viel wie nötig, so wenig wie möglich sollte daher die Devise sein bei Antibiotika, denn unnötig oder falsch eingesetzte Antibiotika verschärfen das Problem, dass immer mehr krankmachende Bakterien unempfindlich werden gegen gängige Wirkstoffe. Und genau die werden ja gebraucht, wenn Bakterien zu einer lebensbedrohlichen Infektion, einer Sepsis führen. Bakterielle Infektionen und Sepsis, das ist heute Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Professor Bernd Salzberger, er ist Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg und jetzt ist er hier im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Professor Salzberger.
Ja, guten Morgen.
Es gibt die guten Bakterien, die nützlichen, und es gibt die, die eher nicht so nützlich sind oder krank machen können. Welche sind da besonders relevant?
Also bei denen, die besonders relevant sind, das sind die, die dann invasiv werden, die in unseren Körper eindringen. Und das tun die natürlich nicht immer. Das tun die vor allen Dingen dann, wenn es Verletzungen an der Haut oder an den Schleimhäuten gibt. Das sind zum Beispiel Staphylococcus aureus, einer der häufigsten Erreger einer Blutstrominfektion, also die sich dann auch über den Blutstrom verbreitet. Dann aber auch ein ansonsten meist harmloses Darmbakterium Escherichia coli, das aber zum Beispiel bei Harnwegsinfektionen oder auch bei Infektionen der Gallenwege in die Blutbahn geraten kann, in unseren Körper geraten kann und dann auch wirklich Schlimmes anrichten kann. Also es gibt ein großes Spektrum von Bakterien, die mit uns leben, die wir auch in Gesundheit auf unserer Haut, auf unseren Schleimhäuten finden, die aber in bestimmten Situationen, also vor allen Dingen, wenn die Schleimhaut kaputt geht, wenn die Haut kaputt geht, bösartig werden können.
Hm. Das heißt, eigentlich könnte man zwei Unterteilungen machen, die Bakterien. Es kommt darauf an zu gucken, wo die Bakterien sind. Also wenn sie sozusagen in den großen Körperhöhlen sind, ist es kein Problem. Wenn die Barriereorgane, also die Haut oder der Darm, wenn die noch gut funktionieren, kein Problem. Aber wenn Bakterien eben unter die Haut kommen, also durch eine tiefe Wunde zum Beispiel, oder wenn sie in die Blutbahn oder in anderes Gewebe kommen, dann wird es ein Problem?
Ja, also wir haben ein ganz vielschichtiges Abwehrsystem. Dieses Abwehrsystem, das ist auf der Haut, ist erstmal unser sozusagen Fettmantel auf der Haut. Dann kommt die normalerweise intakte Haut und unterhalb der Haut ist dann zum Beispiel schon eine Phalanx von Zellen aufgebaut, die zur Abwehr befähigt sind. Also alles, was in unseren Körper auch eindringt, da haben wir zumindest die Chance, dass wir das abwehren können. Und so gibt es eben dann zwei Mechanismen, die zu schweren Infektionen kommen. Einmal Verletzungen dieser Oberfläche, aber auch natürlich Immunschwäche. Und Immunschwäche wird auch mit den modernen Medikamenten und mit der älter werdenden Bevölkerung ein größeres Problem.
Hm. Wenn man sich die schlimmste Form oder Folge einer Infektion anguckt, die Sepsis, was passiert da eigentlich?
Bei der Sepsis ist es so, dass Bakterien tatsächlich in den Körper eindringen. Die klassische Vorstellung von der Sepsis war immer die einer Blutvergiftung, also tatsächlich eines Eindringens von...
Also wenn sozusagen der rote Strich am Arm hochwandert.
Ja, wenn Bakterien in den Blutkreislauf einbrechen, aber das muss gar nicht sein. Wir wissen heute, dass eine Sepsis auch durch Organinfektionen, also zum Beispiel durch eine Lungenentzündung verursacht werden kann. Und wir sprechen heute eigentlich von der Sepsis, wenn wir sagen, das ist etwas, da reagiert der Körper so stark drauf, dass Schäden an den Organen drohen. Am häufigsten die Nieren, aber auch andere Organe können geschädigt werden durch so eine schwere Infektion und durch die Immunreaktion darauf.
Hm. Also das heißt, die Infektion ist nur der Startpunkt.
Ja.
Und dann kommt es darauf an, wie der Körper darauf reagiert. Wenn man sich in die Leitlinien anguckt zur Sepsis, gibt es auch ein Kapitel zur Vorbeugung. Und das fand ich ganz interessant, dass man gesagt hat, Impfen ist eigentlich schon mal eine gute Vorbeugung.
Ja, es gibt tatsächlich einige Impfungen, die uns vor Infektionen schützen. Das ist einmal die Grippeimpfung. Wir wissen genau, dass wenn die Grippe im Winter da ist, die macht Schäden an unseren Atemwegen und dadurch können Bakterien besser eindringen.
Das ist also am Anfang Virusinfekt, Grippe und danach kommen die Bakterien, die sich draufsetzen und dann die Schäden oder sozusagen die Tür nutzen, die dann sich öffnet.
Genau, das sind sozusagen opportunistische Bakterien in der Situation. Die zweite Möglichkeit, die ist also, gibt es auch seit einigen Jahren, es gibt auch tatsächlich Impfungen gegen bakterielle Erreger, zum Beispiel gegen die Pneumokokken, gegen Haemophilus influenzae, die vor allen Dingen bei den Kindern das Risiko von schweren bakteriellen Infektionen dramatisch gesenkt haben.
Und das andere wäre noch Meningokokken.
Meningokokken, gut.
Also das, wenn wir bei Kindern schon sind.
Richtig. Ne? Also Meningokokken sind heute zum Glück sehr, sehr selten geworden. Das war in früheren Zeiten ein häufigeres Problem. Aber sozusagen, Sie haben vollkommen recht, die Pneumokokken, Haemophilus und Meningokokken, das sind die klassischen Erkrankungen, bei denen wir bei den Kindern vor allen Dingen durch die Impfung einen richtig großen Fortschritt gemacht haben. Bei den Pneumokokken sehen wir übrigens auch, dass zum Beispiel die Großeltern von Pneumokokken geimpften Kindern gesünder bleiben und weniger Sepsis mit Pneumokokken kriegen.
Weil die sich dann gegenseitig nicht mehr so häufig anstecken?
Genau, die werden dann nicht mehr so weitergegeben und dann bleiben beide gesünder.
Verletzungen der Haut können auch eine Ursache von einer Sepsis sein. Wie häufig ist das, dass man das auch abwenden könnte, zum Beispiel durch eine Tetanus-Schutzimpfung? Also ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man an die denkt, ne?
Ja.
Gerade bei banalen.
Genau, also eine Tetanus-Schutzimpfung sollte jeder haben. Das wissen wir vor allen Dingen heute aus den Ländern, in denen das noch nicht so üblich ist. Also Tetanus ist eine schreckliche Erkrankung, aber ich bin ja sozusagen Infektionsspezialist und ich habe in meinem ganzen Leben 3 Tetanus-Erkrankungen gesehen.
Okay.
Früher war das häufiger. Das zeigt, wie mächtig die Impfung ist, wie gut die Impfung ist. Aber das ist tatsächlich eine Impfung, die machen heute die Hausärzte mit großer Regelmäßigkeit. Die schauen gut in die Impfbücher und frischen die dann auch regelmäßig auf. Also Tetanus ist zum Glück sehr selten geworden, aber Sie haben vollkommen recht. Wenn ein Fahrradfahrer verunglückt, dann ist der erste Blick des Arztes in der Notaufnahme, hat der einen Tetanusschutz? Und wenn der keinen Tetanusschutz hat, dann kriegt er sofort einen.
Und selbst wenn er einen hätte und der ist nicht dokumentiert, würde eine neue Impfung auch nicht schaden.
Genau.
Gerade die kleinen Verletzungen können ja manchmal ziemlich tückisch sein, also was weiß ich, die Katze kratzt oder beißt mal
der
eben.
Hund beißt.
Oder der Hund beißt, ja, genau. Problem ist, das sind oft tiefe Wunden. Ne?
Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt bei den Bissen gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Risiken für Infektionen. Und da muss man leider sagen, der Menschenbiss ist der gefährlichste. Der Hundebiss ist auch nicht ungefährlich.
Was ist denn der häufigste?
Ja, ich glaube, der Hundebiss ist der häufigste. Also es gibt ja doch sehr sozusagen eine große Zahl von Hundehaltern und da kommt es auch im Spaß und im täglichen Leben öfter mal zu einem Biss. Aber nach dem Menschenbiss ist der Katzenbiss tatsächlich der gefährlichste, weil Katzen haben eine andere Form von Zähnen, die stechen tief ein und auch eben mit einem relativ großen Abstand. Also von daher, das Risiko für bakterielle Infektionen ist am höchsten beim Menschenbiss und danach beim Katzenbiss.
Ja.
Aber das ist auch so hoch, dass man sagt, wenn jemand wirklich tiefen Biss hat, dann sollte der eine kurzzeitige Antibiotikatherapie bekommen vom Hausarzt auf jeden Fall.
Also schon vorsorglich?
Schon vorsorglich.
Ja. Falls er nicht dran denkt, also was sind so Warnzeichen? Also dass man sagt, oh, das ist zwar nur eine kleine Wunde, aber da sollte ich was machen.
Also gut, Rötung, Schwellung natürlich, wenn die auftritt nach 1-2 Tagen. Das ist sozusagen das Klassische. Früher sind Menschen an diesen kleinen Verletzungen gestorben. Wir kennen das vor allen Dingen aus den Kriegen, wo die Menschen am Wundbrand gestorben sind. Das waren eben häufig auch kleine Wundverletzungen, die aber eben, wenn die sozusagen sich ausbreiten konnten im Gewebe, auch tödlich werden konnten. Das gibt's heute eigentlich nicht. Ich glaube, jeder würde zum Arzt gehen, wenn der Finger rot ist, wenn der Finger pocht, wenn der Finger dick geschwollen ist. Das kann man heute dann entweder durch eine kleine Öffnung des Fingers oder durch Antibiotikatherapie dann richtig schnell aushalten noch.
Und diese, sag ich mal, Problemkeime bei der Wundheilung, das sind dann in der Regel Staphylokokken, die das machen?
Streptokokken und Staphylokokken, genau. Also das sind auch natürlich Keime. Streptokokken leben auf allen unseren, auf unserer Haut, auf unseren Schleimhäuten. Und die Staphylokokken eben unregelmäßig, ungefähr bei einem Drittel aller Menschen findet man die. Aber wenn die in den Körper reinkommen, dann können die schon wirklich Unheil anrichten und darauf muss man eben achten. Das heißt, wenn man eine Wunde hat, sozusagen das Wichtigste ist natürlich, dass man die Wunde auch reinigt, dass man die Wunde desinfiziert. Und dann muss man entscheiden, ist das ein Fall für eine Antibiotikatherapie, auch manchmal sogar prophylaktisch. Aber das soll der Arzt entscheiden.
Aber es ist ja auch dieselbe Kategorie von Erreger, die im Krankenhaus sehr gefürchtet ist.
Genau.
Und das, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie lässt sich eine Sepsis vorbeugen, ist man eben auch schnell im Krankenhaus. Denn das ist ja, ein ganz besonderer Ort. Das wichtigste Ziel im Krankenhaus ist zunächst mal, dass kranke Menschen wieder gesund werden. Aber im Krankenhaus gibt es eben auch besondere Risiken. Ein Risiko ist, dass sich Menschen hier mit Erregern anstecken, die sie vorher eben nicht hatten. Wie lassen sich solche Infektionen im Krankenhaus verhindern? Wie lässt sich ihnen vorbeugen? Das hat sich meine Kollegin Barbara Weber im Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln angesehen. Dort setzt man auf ein standardisiertes Hygienekonzept mit geplanten Abläufen. Überwacht werden die Hygienemaßnahmen von der Hygienefachkraft und Krankenschwester Sabine Zündorf. Und sie hat erklärt, worauf es ankommt. Sehr wichtig als eine Basismaßnahme, die richtige Handhygiene.
Da ist sicherlich die wichtigste Maßnahme, die zu nennen ist, die Durchführung der Händehygiene, also die Händedesinfektion. Weil die meisten Übertragungen eben durch Kontakt und damit halt eben über die Hände verursacht werden. Und wenn man in den definierten Situationen eine Händedesinfektion durchführt, kann man diesen Übertragungsweg quasi gut minimieren.
Das heißt, da kann es auch schon mal passieren, dass Sie vom Pfleger bis zur Ärztin den mal auf die Schulter klopfen und sagen, hallo.
Genau, das machen wir. Also es finden auch Compliance-Beobachtungen statt. Also dann steht wirklich jemand bei den Mitarbeitern auf Station und überprüft die Händedesinfektion entsprechend dieser Indikationen. Also da gibt es wirklich Vorgaben. Vor Patientenkontakt, dann vor aseptischen Tätigkeiten, also zum Beispiel, wenn man Infusionen anhängt oder einen Verbandswechsel machen möchte, nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit infektiösem Material und auch nach Kontakt mit der Patientenumgebung. Und das überprüfen wir in diesen Beobachtungssituationen, wobei das keine Kontrollfunktion hat, sondern eigentlich ein Trainingseffekt sein soll, dass der Mitarbeiter sich nochmal erinnert, wann muss ich das denn machen? Und durch dieses Training ist dann sich quasi einschleift und man irgendwann gar nicht mehr nachdenken muss.
Ein weiteres Aufgabenfeld ist natürlich die Sauberkeit. Und wir stehen jetzt hier vor einem solchen Wagen.
Das ist halt jetzt der Reinigungswagen, den wir hier haben. Unsere Reinigungskräfte müssen ja die Oberflächen aufbereiten täglich. Das ist auch ein Aspekt der Basishygiene. Dazu werden zunächst einmal die Flächenrisiko eingeschätzt. Also man unterscheidet da einmal nach Nutzung so ein bisschen. Also habe ich zum Beispiel ein Treppenhaus oder einen Flur oder einen Büroraum und dann im Vergleich dazu halt ein Patientenzimmer oder ein Untersuchungszimmer, wo man in einem schnellen Wechsel Patienten behandeln muss oder gar einen OP-Saal. Und dann wird auch nochmal geschaut, wie ist denn der Kontakt zu den Flächen? Also entweder habe ich jetzt Flächen wie eine Wand oder eine Decke oder eine Lichtleiste, mit der man ja fast gar keine Berührungspunkte hat. Und dagegen aber Flächen wie zum Beispiel eine Türklinke oder ein Lichtschalter, ein Handlauf, die ganz viele Patientenkontakte oder auch überhaupt Kontakte, Handkontakte haben. Und daraus schließt man dann rück, wie die Fläche, also wie oft und wie, ob desinfizierend oder nur reinigend die Fläche aufbereitet werden muss. Und das ist quasi dann die Aufgabe der Reinigungskraft.
Ich sehe jetzt hier verschiedenfarbige Eimerchen mit Lappen drin, die auch jeweils die Farbe haben von den Eimern, ne?
Genau. Also das ist quasi ein Hilfsmittel für unsere Reinigungskräfte. Zur Erleichterung des Reinigungsprozesses wird mit so einem Farbsystem gearbeitet. Die sind zugeordnet, also in jedem dieser Eimer kommt Desinfektionsmittel rein und dann auch farblich dazu passend die Reinigungstücher. Und die Farben zeigen, welcher Bereich damit gereinigt wird. Also blau steht beispielsweise für die Oberflächen im Patientenzimmer. Gelb sind dann die Flächen im Badezimmer. Und zwar geht es da wirklich nur um das Waschbecken, den Fliesenspiegel und halt auch die Dusche. Und Rot ist ausschließlich vorgesehen für die Toilette.
Dann haben Sie dazu noch hier so einen Ordner.
Das ist ein weiteres Hilfsmittel, um es den Reinigungskräften zu vereinfachen. Da wird der komplette Reinigungsprozess in Bildern dokumentiert. Das ist auch an jedem Reinigungswagen angebracht, sodass auch gegebenenfalls Sprachbarrieren leichter überbrückt werden können, weil man halt eben genau anhand der Bilder sehen kann, wie die Reinigung zu erfolgen hat.
Gibt es da Schulungen?
Ja, dazu gibt es auch Schulungen, eigentlich sehr intensiv hier bei uns. Also neue Reinigungskräfte werden zunächst eingearbeitet und das Stammpersonal wird auch monatlich einmal besucht von unseren Objektleiterinnen. Ansonsten finden jährlich Schulungen durch uns als Hygienefachkräfte dann statt. Und auch die Hersteller der Chemie kommen einmal im Jahr zu uns und schulen die Mitarbeiter im Umgang mit den Chemikalien.
Eine Reportage von Barbara Weber. Wir reden über bakterielle Infektionen und Sepsis in der Sprechstunde. Unser Studioexperte Professor Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum in Regensburg. Herr Salzberger, wie macht das einen großen Unterschied, wenn es so ein, sage ich mal, strenges Hygieneregime gibt? Kommt es dann auch tatsächlich nachweisbar zu weniger Infektionen?
Ja, es kommt zu weniger Infektionen. Wobei man muss ein kleines Stückchen, glaube ich, jetzt mal zurückrudern von der sozusagen Zuordnung, wie solche Infektionen passieren. Die meisten Infektionen, die Patienten im Krankenhaus bekommen, bekommen sie mit Erregern, die sie selbst mitgebracht haben. Aber natürlich müssen wir aufpassen auf die Situationen, in denen diese Erreger dann invasiv werden können. Also zum Beispiel eine gute Hautdesinfektion bei allen Blutabnahmen, bei allen Infusionen machen. Wir müssen darauf achten, dass die Atemwege gut sind, dass da nichts übertreten kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber es sind nicht immer die Bakterien aus dem Krankenhaus, die die Patienten krank machen, sondern in vielen Fällen Bakterien, die die Patienten schon
von zu Hause mitbringen. Genau. Ja. Aber dann ist es trotzdem wichtig, dass sie nicht zum nächsten Patienten
übertragen
werden.
Genau.
Und das andere ist ja, dass sie eine Sepsis, Sie haben das schon gesagt, wir können kleine Ursache, große Wirkung, aber eben auch eine gefährliche Wirkung, weil das Immunsystem dann eben übermäßig reagiert. Was passiert dann im Körper? Also früher sagte man, das ist so wie so ein Sturm, der durch den Körper fegt mit Entzündungsstoffen.
Genau, das ist auch tatsächlich der richtige Begriff. Das ist tatsächlich ein Sturm, der durch unser Immunsystem ausgelöst oder wahnsinnig verstärkt wird. Da werden Botenstoffe von verschiedenen Zellen ausgestoßen. Zytokine nennt man die, also Botenstoffe zwischen verschiedenen Zellen, die sozusagen Entzündung demonstrieren und Entzündung auch wieder induzieren in anderen Zellen. Und dann kommt es tatsächlich zu einem sehr hohen Energieverbrauch von Immunzellen. Es kommt aber auch häufig zu einem Abfall des Blutdrucks. Und der sozusagen kann dann auch zu Schäden in verschiedenen Organen führen.
Also ein Schock, oder?
Das ist ein Schock. Es gibt in der Sepsis, das ist die schwerste Form, den septischen Schock. Und das ist dann tatsächlich so, wenn Sie im Stadium des septischen Schocks sind, wenn ein Patient so weit gekommen ist, ohne dass wir interveniert haben, dann hat der eine Chance, ja, oder sagen wir mal, 4 von 10 Menschen mit einem septischen Schock versterben tatsächlich daran. Und das ist eine der tödlichsten Erkrankungen der Medizin, die wir kennen.
Wenn Zeichen auf eine Sepsis hindeuten oder eine beginnende Sepsis, dann heißt es immer, die Zeit ist knapp, man muss dann ganz schnell was machen.
Ja. Also wenn jemand wirklich klare Zeichen für eine schwere Sepsis hat, dann heißt es, ich muss Gas geben, ich muss die nötigen Blutproben abnehmen, um das eben genauer festzustellen, welcher Erreger dahinter steckt ist und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig ist auch wirklich, innerhalb von einer Stunde muss ein passendes Antibiotikum im Körper sein. Das ist tatsächlich...
Innerhalb von einer Stunde?
Innerhalb von einer Stunde. Das gilt für Notaufnahmen und auch für die Situation im Krankenhaus. Also wenn ich Zeichen auf eine schwere Sepsis oder einen septischen Schock habe, dann muss ich tatsächlich Gas geben und muss ich diese Zeiten auch wirklich abarbeiten. Sonst verschlechtert sich die Prognose der Patienten.
Aber das ist ja gar nicht so einfach, immer das passende Antibiotikum sofort zu finden. Also manchmal ist auch gar nicht klar, was ist denn eigentlich die Quelle der Sepsis.
Ja. Wir wissen also, vollkommen richtig, wir wissen bei einer Sepsis am Anfang natürlich nicht, welches Bakterium hier verantwortlich ist. Wir wissen aber aus großen Studien, dass es eine große Zahl von verschiedenen Bakterien sein können. Und so muss man tatsächlich am Anfang der Sepsis auf jeden Fall eine breite Antibiotikatherapie einleiten, die verschiedene Antibakterien abdeckt. Und man muss auch sogar nachdenken, kommt dieser Patient vielleicht aus einem Gebiet, wo es sehr, sehr viele Antibiotikaresistenzen gibt? Muss ich da besonders breit sein? Muss ich da auch neuere Medikamente, die auch Resistenzmechanismen abdecken, einsetzen? Alles das gehört in die Entscheidung hinein.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben viele Fragen bekommen, Herr Salzberg. Eine von einer Hörerin schreibt, ich wurde vor 2 Wochen von einem Hund gebissen, bin danach sofort zum Arzt. Es war aber nicht klar, wie der Impfstatus vom Hund war. Und die Folge, ich habe dann prophylaktisch Tollwut- und Tetanusimpfung bekommen. Guter Weg, reicht das?
Das ist erstmal ein guter Weg. Der Hausarzt hat sich sicherlich die Wunde angeschaut. Da muss man entscheiden sozusagen. Nicht für jede Wunde braucht es eine Antibiotikaprophylaxe. Aber die Tetanusimpfung ist sicherlich sinnvoll. Tollwut hängt natürlich vom Hund ab. Wenn der Hund immer bei uns war, wenn das unser eigener Hund ist, ist es mit der Tollwut in der Regel nicht notwendig. Aber wenn es zum Beispiel ein adoptierter Hund ist oder ein zugelaufener Hund ist, andere Situation, ja.
Eine Hörerin hat geschrieben, sie leidet unter Neurodermitis und macht sich besondere Sorgen, weil ja dann auch die Barrierefunktion der Haut gestört ist. Und ist sie besonders sepsisgefährdet, fragt sie.
Also Neurodermitis ist natürlich eine Störung der Hautbarriere, aber die sozusagen das Immunsystem auch bei Patienten mit Neurodermitis ist in der Regel nicht gestört. Insofern ist natürlich sozusagen die Rate von Wundinfektionen vielleicht ein bisschen höher, aber das Sepsisrisiko ist meines Wissens bei Neurodermitis-Patienten nicht erhöht.
Und die Aufmerksamkeit ist ja auch höher. Also das heißt, wenn was anders und komisch ist, dann geht man schneller zum Arzt.
Ja.
Bakterielle Infektionen und Sepsis, unser Thema heute hier. Unser Gast im Studio, Professor Bernd Salzberger, er leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg und er wird gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Vorher gucken wir uns einen Aspekt des Themas noch genauer an. Auch Harnwegsinfektionen können Ausgangspunkt einer Sepsis sein. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Florian Wagenlehner gesprochen, Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum in Gießen. Und er hat aber gesagt, so die ganz banalen Blaseninfektionen, die ist nicht so das Problem.
Aus einem banalen Harnwegsinfekt, damit meint man ja eigentlich eine Blasenentzündung, eine einfache Blasenentzündung, entsteht eigentlich keine Urosepsis. Also das wäre sehr, sehr selten. Eine Urosepsis als sehr schwere Infektion entsteht immer dann, wenn Risikofaktoren vorhanden sind, sei es im Harntrakt. Und einer der häufigsten Risikofaktoren ist da zum Beispiel Harntraktsteine, entweder in der Niere oder im Harnleiter, oder auch wenn bestimmte Katheter im Harntrakt sind oder Katheter sind, die den Harntrakt verlassen. Das sind dann typischerweise solche Risikofaktoren, die eine komplizierte Infektion unterstützen.
Ist denn Klinikaufenthalt, der zählt ja dann auch als Risikofaktor, oder? Denn häufig werden da ja Katheter gelegt, um das Urin abzuführen.
Das ist richtig. In der Klinik sind natürlich, je nachdem, wo man sich befindet, zum Beispiel auf der Intensivstation, sind natürlich sehr, sehr häufig Harnwegskatheter. Aber von unserer Erfahrung ist es durchaus so, dass die meisten Patienten mit Urosepsis diese mitbringen, also aus dem Alltagsleben zu uns in die Klinik kommen.
Wie kann das dann ganz konkret passieren? Also ist im Hintergrund tatsächlich immer ein Steinleiden oder eine andere Komplikation?
Ja, ein anderer komplizierender Faktor ist fast immer zugrunde liegend. Und sehr häufig ist eben ein Steinleiden. Also ganz typisch sind Patienten, die Harnleitersteine haben. Also der Harnleiter ist ja, sag mal, diese Röhre, die Niere mit der Harnblase verbindet, sodass auf der einen Seite der Urin nicht mehr abfließen kann. Es kommt dann zu einer sogenannten Stauung, einem erhöhten Druck im oberen Harntrakt. Und wenn dann noch eine Infektion mit Bakterien sich da draufsetzt, dann ist es viel leichter, dass Bakterien unter Umständen auch in den Blutstrom gelangen können. Deswegen sind das ganz typische komplizierende Risikofaktoren, die eine Urosepsis bedingen können.
Was sind denn klassische Warnzeichen? Also bei Steinleiden kann ich mir vorstellen, Schmerzen. Spielt Fieber auch eine Rolle?
Ja, also Schmerzen natürlich, und zwar dort, wo die Nieren sind, also in der Flanke. Fieber ist auch ein ganz typisches Symptom, Schüttelfrost. Allerdings sind diese Symptome insbesondere bei älteren Patienten und Patientinnen deutlich weniger ausgeprägt. Da kann es schon mal sein, dass Fieber fehlt, vielleicht auch die typischen anderen Zeichen fehlen und eher eine Verwirrtheit oder eine Schläfrigkeit auftritt, eine Somnolenz auftritt. Und deswegen soll das Alter durchaus auch dazu verleiten, dass man an eine schwerere Infektion denkt, wenn solche Symptome vorhanden sind und nicht die typischen Symptome immer vorhanden sind.
Sie haben gesagt, bei älteren Menschen kommen auch untypischere Symptome vor. Sind denn Ältere auch besonders gefährdet oder wer ist besonders gefährdet, dass sich so eine Situation zuspitzt bis zur Sepsis?
Ja, die älteren Patienten, wir haben da auch gute Daten dazu, ab 65 bis 70 Jahren, dort geht auf einmal die Häufigkeit der Urosepsis deutlich nach oben. Das ist über das 10-fach höhere in dieser Altersgruppe. Das heißt in der Tat, es ist eine höhere bei älteren Patienten ein höheres Risiko, dass sich aus einer Harnweginfektion eine Urosepsis entwickeln kann.
Nun ist ja auch immer die Frage, kann man irgendwie vorbeugen? Also kann man verhindern, dass es überhaupt zu einem schweren Verlauf solch einer Infektion kommt?
Ja, ich denke, vor allem die Vorsorge hilft hier, wenn man eben weiß, dass man bestimmte komplizierende Faktoren, Risikofaktoren hat, dass man die behandelt, also Stichwort wieder zum Beispiel der Stein, der Harnstein in der Niere, der dann vielleicht noch nicht den Harnleiter verstopft. Und insbesondere eine Impfung wäre natürlich etwas, was eine Prophylaxe möglich machen würde. Da wird daran gerade auch klinisch schon geforscht. Also es gibt tatsächlich auch schon klinische Studien, die sich damit befassen. Allerdings ist das noch nicht, ist nach wie vor in Erprobung, ist nach wie vor noch nicht zugelassen, sodass das hoffentlich in Zukunft ein ganz wichtiger Baustein sein wird, um eine Prävention einer Sepsis vielleicht auch leisten zu können.
Gegen was würde sich die Impfung dann richten?
Das sind insbesondere zunächst mal E. coli-Bakterien mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Das heißt, zunächst wird ein ganz bestimmter Erreger, ein ganz bestimmtes Bakterium, nämlich das häufigste Bakterium, Escherichia coli, in einer Impfung mit mehreren Klonen, die dort auch verwendet werden, getestet.
Ist aber noch nicht zugelassen.
Ist noch nicht zugelassen. Ist noch immer in klinischer Erprobung.
Soweit Professor Florian Wagenlehner, Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum in Gießen zum Thema Harnwegsinfektion und Sepsis.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ein Hörer hat uns angerufen und fragt, wie schaut das aus? In Dänemark werden Patienten, bevor sie ins Krankenhaus kommen oder wenn sie ins Krankenhaus kommen, auf Keime getestet. Wird das bei uns auch gemacht?
Das macht man eigentlich nur dann, wenn man vorher weiß, dass früher so ein Problem da war. Wir machen das bei uns in der Regel nicht. Es gibt allerdings Screening-Programme in den Krankenhäusern, wenn sie also im Krankenhaus aufgenommen werden, wird nachgeschaut, wie hoch ist ihr Risiko, dass sie antibiotikaresistente Keime haben. Und wenn ihr Risiko hoch ist, dann schaut man auch tatsächlich nach.
Dann macht man einen Abstrich in der Nase und guckt mal.
Oder für andere Keime nicht in der Nase, sondern an anderen Stellen der Schleimhaut.
Ja. Stimmt. Herr Hein aus Chemnitz ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen ins Studio.
Bitteschön.
Folgendes Problem, und zwar habe ich vor 5 bis 6 Jahren meiner Frau eine Niere gespendet. Leider Gottes ist da einiges schiefgelaufen und sie hat sich eben mit diesen resistenten Keimen im Krankenhaus infiziert. Sie war auch schon zu zwei, drei Behandlungen in der Klinik und mit Spezialantibiotika behandelt worden, aber die Keime sind immer noch da. Wir haben Bedenken, dass diese Keime praktisch die Niere nochmal angreifen oder haben praktisch ständig Angst davor. Und es gibt noch laut Aussage noch ein Mittel, das eventuell helfen kann, ist aber nicht garantiert. Und das wird für den sogenannten Ernstfall aufgehoben. Jetzt haben wir gehört, dass es neue Erkenntnisse zum Beispiel in der Charité mit Faden gibt. Was ist da was dran oder könnte das helfen? Es soll wohl aber noch nicht zugelassen sein in Deutschland.
Ja, also das ist jetzt die wichtige Frage. Wo sind die Bakterien? Wo halten die sich bei Ihrer Frau auf? Sind die in der Blase nachweisbar? Sind die auf der Haut? Sind die sozusagen im Darm?
Nee, die sind im, soweit wie ich informiert bin, sind die in der Blase nachweisbar.
Okay, gut.
Also bei dieser laufenden Kontrolle, wo sie ja gehen wird und gehen muss, ja, werden die praktisch immer ausgewiesen.
Ja, also Bakteriophagen sind ein wirklich interessantes und in manchen Situationen auch sehr wirksames Prinzip. Bakteriophagen sind aber nicht ganz einfach biologisch sauber herzustellen. Das heißt, wir haben bis jetzt noch wenig Präparationsmöglichkeiten, um wirklich gute Phagen, und die müssen auch auf die Bakterien angepasst sein, herzustellen. Ich weiß nicht, wo die Kollegen in der Charité im Augenblick stehen, sozusagen, da kann man sicherlich Kontakt aufnehmen, dort zum Beispiel mit der Klinik für Infektiologie und fragen, wie steht es da. Wir forschen auch an Phagen an unserem Klinikum, aber im Augenblick eigentlich nur zu einer lokalen Anwendung, also vor allen Dingen zur Anwendung erstmal bei zum Beispiel schweren Knocheninfektionen, wo man es bei der Operation dann direkt applizieren kann. Was man in Deutschland und fast überall auf der Welt kaum macht, ganz selten macht, ist zum Beispiel Phagen über den Blutkreislauf zu geben, weil das müsste man in so einer Situation tatsächlich machen, sonst kommen wir da nicht sozusagen in die Blase und in die aufsteigenden Harnwege hinein. In der Situation ist, glaube ich, die Strategie, die Ihre Ärzte im Augenblick gehen, die richtige, nämlich solange die Bakterien sich in der Blase aufhalten, keine Infektion machen, solange ist ja Ruhe angesagt und solange braucht man auch nicht behandeln und sollte man nicht behandeln, weil man eigentlich nur mehr Resistenzen erzeugt, wenn man unnötig Antibiotika gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und in der Zwischenzeit muss man natürlich aufpassen, dass Ihre Frau immer genug trinkt, dass die Blase immer gut gespült wird, alles das, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, das macht sie auch. Also, im Prinzip sind das eins bis, also mindestens eineinhalb Liter am Tag, also eher mehr. Ich weiß nicht, gibt es da eventuell noch Naturmedizin, die da eventuell helfen kann? Also man sagt ja zum Beispiel von Gorenja-Beeren, dass das eventuell mit dazu beitragen kann, die Bakterien zu verringern.
Also das gibt's sozusagen, da gibt es immer wieder Einzelberichte, aber es gibt tatsächlich nichts, worauf Sie sich verlassen können, dass es dann wirkt. Und in so einer Situation finde ich es dann immer schwer, so etwas zu empfehlen, was auch noch Geld kostet, was auch noch möglicherweise auch Schäden anrichtet. Also nicht alle die Medikamente, die wir sozusagen aus Naturstoffen hergestellt kaufen können, sind ganz ungefährlich. Und insofern ist das Wichtigste wirklich die Flüssigkeitszufuhr.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Hein. Grüße nach Chemnitz und alles Gute für Ihre Frau. Und es sind tatsächlich viel mehrere Fragen gekommen zu den Bakteriophagen. Vielleicht muss man das Grundprinzip auch nochmal erklären. Das sind Phagen, sind sowas Ähnliches wie Viren, und die machen aber Bakterien platt.
Genau, es sind tatsächlich,
also sozusagen ein anderes Verfahren, Bakterien.
Ja, das sind immer sozusagen in dem Fall sozusagen günstige Viren, sage ich mal so, anders als Corona und Influenza. Das sind tatsächlich Viren, die ganz, ganz spezifisch Bakterien angreifen und Bakterien tatsächlich lysieren können. Also die Bakterien überleben diesen Angriff nicht. Und das ist ein Prinzip, das tatsächlich in den 30er Jahren zum ersten Mal ausprobiert worden ist. Und dieses Forschungsinstitut gibt es immer noch in Georgien. Das war lange Zeit eine schwierige Situation, weil es gab den Kalten Krieg und es gab auch keinen Wissensaustausch zwischen Ost und West, sodass die Forschung eigentlich parallel nebeneinander gelaufen ist, aber auch mit anderen Standards, muss man ganz klar sagen. Manche von den Anwendungen, die man in Georgien versucht hat, die hätte man in im Westen damals nicht gemacht, weil man das Risiko als zu groß empfunden hätte. Gerade mit der Verfügbarkeit von guten Antibiotika, die wir ja schon in 50er, 60er Jahren gehabt haben. Ja.
Aber ein Prinzip, was Sie vorhin ja auch gesagt haben, die Phagen müssen zu den Bakterien kommen. Das heißt, genau. Am besten ist es, wenn es eine lokale Geschichte ist.
Oder ich weiß genau, welches Bakterium vorhanden ist. Also für die Sepsis zum Beispiel ist die Bakteriophagentherapie gar nicht anwendbar, weil wir im Anfang gar nicht wissen, welches Bakterium uns da bedroht und uns da bekämpft. Und ich kann nicht einen Phagen-Cocktail herstellen, der alle möglichen Bakterien angreift, weil das Prinzip ist wirklich sehr, sehr spezifisch.
Am Telefon Frau Rehn aus Sachsen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich in die Runde und vielen Dank für Herrn Doktor, dass er mir Auskunft gibt.
Bitte sehr.
Mein Problem ist folgendes. Ich habe seit längerem, wie nennt man das Zeug, Escherichia oder so, Colibakterien B96-2.
Hallo? Im Urin, ja. Wir hören Sie gut.
Ja. Ja, im Urin. Und jeder zieht die Stirn kraus und sagt, da muss man
Antibiotika nehmen.
Na? Antibiotika nehmen. Und dieses Granulat Phosphomycin, das habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft genommen, 10 Mal bestimmt. Aber es hilft nicht.
Also jetzt muss man aber
einfach nicht.
Also Frau Rehn, eine Nachfrage. Wann nehmen Sie das Antibiotikum? Haben Sie dann Fieber? Haben Sie dann sozusagen Schmerzen beim Wasserlassen? Oder ist einfach der Urin mit Bakterien verseucht, sage ich mal vorsichtig?
Ist mit Bakterien zu und ist also, ich könnte da nur sitzen bleiben und mir dann einen schönen Tag machen auf der Toilette. Und das finde ich ja gar nicht so schön, nicht?
Also okay, also ich bin, man muss eben unterscheiden in so einer Situation, gibt es Symptome für eine Harnwegsinfektion oder sind nur die Bakterien da? Und da unterscheiden wir tatsächlich an der Stelle das ganz wichtig, dass nur Bakteriennachweis im Urin, das darf keine Antibiotikagabe auslösen. Das nennt man dann eine asymptomatische Bakteriurie. Unser Urin ist nie steril. Wenn man da nachguckt, ganz genau nachguckt, dann ist auch die Blase häufig mit Bakterien besiedelt. Das macht uns in vielen Fällen aber auch gar nichts aus. Behandlung also wirklich nur, wenn Beschwerden da sind. Entweder Fieber oder was Sie vorhin beschrieben haben, dass man also ständig auf die Toilette läuft und es kommt gar nicht viel, sozusagen, es ist ein ständiger Harndrang da. Und da muss man eigentlich genau gucken, auf was reagiert dieses Bakterium, was sozusagen kann dieses Bakterium abtöten. Und das muss man dann für eine kurze Zeit machen, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man das vollständig los wird. Ist in vielen Fällen wirklich nicht möglich.
Ich bedanke mich bei Frau Rehn und Grüße nach Sachsen. Wir haben noch eine Menge Fragen bekommen. Ein Hörer hat angerufen und berichtet, er hat einen künstlichen Darmausgang. Die Ränder sind immer leicht gerötet. Und er macht sich da Sorgen, dass das dass Bakterien dann eben in die Blutbahn kommen könnten, denn es sind immer so kleine Bluttröpfchen im Lappen. Also
das ist zum Glück ein sehr, sehr niedriges Risiko. Es ist einfach so, dass so ein künstlicher Darmausgang, da kommen eben auch noch Enzyme an, die sozusagen für unsere Verdauung eigentlich gedacht werden und die dann tatsächlich auch so ein bisschen die Haut reizen können an der Stelle. Das ist etwas ganz Typisches. Wie gesagt, man muss da genau hingucken. Das tut der Hörer offensichtlich. Aber das ist jetzt kein sehr, sehr hohes Risiko, gerade für so einen Eintritt in die Blutbahn.
Ein Hörer aus Norddeutschland hat angerufen, der Bericht, er hatte eine winzige Wunde am Bein, verfärbte sich rosa, dann hat er Schüttelfrost, Erbrechen, im Krankenhaus hat er Antibiotika bekommen und die Diagnose Erysipel.
Ja, also Erysipel ist eine Infektion durch Streptokokken, haben wir vorhin schon mal genannt. Das sind Bakterien, die auf unserer Haut leben und die leider in bestimmten Situationen in die Haut eindringen können. Da gibt es Risikofaktoren dafür, zum Beispiel, wenn die Haut bestrahlt worden ist, wenn sie ein Lymphödem haben. Alles das sind kleine Risikofaktoren. Und ein Erysipel ist tatsächlich eine so dramatische Infektion, wie er es gerade geschildert hat. Das geht sehr schnell. Das geht sozusagen sehr schnell von einem kleinen, von einer kleinen Rötung bis zum Schüttelfrost. Und sozusagen, wenn man dann nicht schnell reagiert, dann kann das wirklich auch bis zur Sepsis oder zum septischen Schock, den wir vorhin schon mal behandelt haben, kommen.
Aber Herr Dirks hat schnell genug reagiert.
Ja.
Herr Heine aus Regensburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, hi, guten Morgen. Nicht Regensburg, sondern Ravensburg.
Ach, Ravensburg, hier steht Regensburg. Ravensburg, genau. Auf jeden Fall Grüße in den Süden.
Ja, genau, ich grüße Sie auch, vielen Dank. Ich rufe an, weil meine Tochter hatte mit 16 eine Operation am Bauch, am Unterleib, hatte eine Zyste am Eierstock und dann danach ist an der Wunde ein Abszess entstanden und in der Nachsorge dann müssen da wohl die Staphylococcus aureus rangekommen sein. Und dann hat sie da ein paar Jahre mit 16 schon mal Probleme gehabt und hat dann Infektogen da mal bekommen. Da ging es dann wohl weg. Und dann war jahrelang Ruhe und jetzt ist vielleicht das Immunsystem im Moment auch nicht so gut, manchmal mit Stress und Studium und so weiter. Und die ist jetzt Mitte 20 und jetzt hat sie das seit 1,5 Jahren wieder, dass der Bauchnabel dann immer nässelt. Dann wird es mal besser, mal schlechter und da würde mich interessieren, wird da empfohlen, wieder nochmal mit Antibiotika ranzugehen oder vielleicht auch mit irgendwelchen anderen Dingen. Man liest dann immer Johanniskrautöl oder Esskastanie. Damit könnte man das auch in den Griff bekommen. Muss man überhaupt was tun, wenn oder kann man hoffen, das Immunsystem überwindet es irgendwann von alleine? Das wäre meine Frage.
Ja, ich glaube, das muss sich tatsächlich dann einmal entweder der Hausarzt, ein Hautarzt oder ein Chirurg angucken. Ich weiß nicht, ob das im Bereich der ehemaligen Wunde ist, ob da ein kleines Problem ist. Das, wie gesagt, das muss man sehen, ob da ein Ekzem ist. Was dahinter steckt, dass da ein Staphylococcus aureus drauf sitzt, ist jetzt primär nicht das Allerschlimmste. Deswegen würde ich sozusagen jetzt erstmal davon abraten, sofort zum Antibiotikum zu greifen. Also da muss man einfach gucken, was man tun kann, damit die Haut an der Stelle wieder gesund werden kann.
Ja, ich bedanke mich bei Herrn Heine. Grüße nach Süddeutschland, nach Ravensburg. Jetzt gehen wir in den Norden. Herr Euler aus Hamburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Moin, moin.
Bitte sehr.
Ich hatte eine Bypass-Operation und die Wunde hat sich infiziert. Und zwar mit Staphylus epidermidis und Enterobacter cloacae. Und nur hätte ich gern gewusst, habe ich die selber mitgebracht oder im Krankenhaus erworben? Spricht da irgendwas dafür?
Also der Staphylococcus epidermidis, den haben wir fast alle auf der Haut.
Und Cloacae wahrscheinlich auch im Darm, ne?
Genau. Jetzt ist aber ein bisschen die Frage, sozusagen, das können wir tatsächlich nicht immer jetzt nachweisen, ob das jetzt unser Keim war oder ob das von der Hand, sage ich mal, des Operateurs, von der Hand einer Krankenschwester oder vom Nachbarpatienten ist. Tatsächlich gucken wir mittlerweile bei solchen Infektionen darauf und schauen sozusagen, welche Infektionswege gibt es denn im Krankenhaus? Und das kann man nur machen, indem man diesen Keim dann wirklich genau analysiert, genetisch analysiert. Aber das ist eigentlich nur was für Forschungszwecke und hilft Ihnen in der Situation tatsächlich, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, das Wahrscheinlichste ist, dass Sie diese Keime mitgebracht haben. Die sind auch beide einigermaßen gut zu behandeln. Also von daher sozusagen, auch wenn Sie die selber mitgebracht haben, ist hoffentlich kein großer Schaden entstanden.
Ja, vielen Dank, Herr Euler. Grüße nach Hamburg. Ein Hörer, Herr Gödecke, hat angerufen, fragt, wie sieht das aus? Er hatte eine Sepsis im Krankenhaus nach einer Operation und er fragt, soll er bei zukünftigen Eingriffen darauf aufmerksam machen?
Also das gehört natürlich immer dazu, dass man, wenn man eine weitere Behandlung hat, auch seine medizinische Vorgeschichte auspackt und erzählt. Und das gehört eigentlich in jede weitere Behandlung hinein. Es ist sicherlich so, dass jemand, der einmal eine Sepsis hat, schon ein leicht erhöhtes Risiko hat, dass das wieder passiert. Ich weiß nicht, welche Risikofaktoren jetzt im speziellen Fall vorliegen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man mit seinen Ärzten besprechen muss. Ja.
Eine Frage, die häufig gekommen ist, auch wie sieht es aus mit Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen oder eine künstliche Hüfte, also die sozusagen Implantate haben. Haben die ein besonderes Risiko, müssen die besonders aufpassen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das Problem ist jetzt nicht so, dass die ein erhöhtes Risiko haben, eine Sepsis zu bekommen, aber wenn die eine Sepsis bekommen, also wenn die einen Keim in der Blutbahn haben, dann kann der sich natürlich an diesen Stellen absetzen. Wenn bei mir ein Keim sich an den Knochen setzt, aus irgendeinem Grund, dann greifen meine Entzündungszellen diesen Keim an. Aber unsere Entzündungszellen empfinden auch ein künstliches Hüftgelenk als Fremdkörper und gehen da gar nicht dran. Das heißt, das ist ein höheres Risiko, dass sich sowas entzündet. Das gilt auch für Herzschrittmacher-Sonden vor allen Dingen. Und von daher ist es tatsächlich so, dass wir bei Patienten, die eine Sepsis kriegen, immer auf diese Herde auch gucken und schauen, ob da was ist.
Geht von Kunststoffnetzen ein besonderes Risiko aus, wie diese zum Beispiel bei Leistenoperationen eingesetzt
werden? Nee, eigentlich nicht.
Ein Punkt, eine Sepsis, wenn man sie dann übersteht, hat man großes Glück, aber eben ist es ja auch eine extrem anstrengende Behandlung. Wie sieht das eigentlich mit der Nachsorge aus? Man hat es ja infolge von Corona gemerkt, dass es wichtig ist, auch zu berücksichtigen, dass Menschen dann extrem abgeschlagen sind, nicht belastbar sind. Genau. Wie gut funktioniert das eigentlich?
Also das ist vor allen Dingen, wenn Menschen in der Sepsis auf der Intensivstation waren, dann sind tatsächlich oft die körperlichen Folgen noch lange da. Also Abgeschlagenheit haben Sie genannt, aber was sozusagen häufig bei einer längeren Intensivbehandlung der Fall ist, Sie haben Schäden an den Nerven, Sie haben Schäden an den Muskeln, das muss alles wieder aufgebaut werden. Das ist alles wirklich über eine längere Zeit in der Rehabilitation. Wir wissen aber noch relativ wenig über Langzeitfolgen der Sepsis. Das muss man eigentlich so ein bisschen einschränken. Also wir haben wenig Patienten nach 5 Jahren nach einer Sepsis untersucht, nach dem Motto, was gibt es denn für Langzeitprobleme bei diesen Patienten?
Bakterielle Infektionen und Sepsis. Unser Experte im Studio, Professor Bernd Salzberger, Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, sich so viel Zeit genommen haben. Das war die Sprechstunde heute mit Martin Wegleider.